Vor drei Sonntagen durften wir hier einen wunderbaren Gottesdienst mit den Leuten von der GWW und der Lebenshilfe feiern. Und wir konnten das Schauspiel vom Gleichnis des barmherzigen Samariters sehen. Das Gleichnis darüber, dass man seinem Nächsten helfen soll. Ohne Ansehen der Person. Egal, welche Vorgeschichte du mit ihm hast. Egal, welche Vorgeschichte du mit ihm hast. Und das mag sich schön anhören. Aber was, wenn diese Vorgeschichte mit dem, den du da siehst, in Not nicht gut ist? Was, wenn er oder sie dir wehgetan hat und das nicht nur ein bisschen, sondern der Schaden wirklich massiv ist? Du musst nur an diese Person denken und schon kommt bei dir dieses Unrecht hoch, welches dir angetan wurde. Oder der Streit oder der Konflikt oder all das, was zwischen euch steht. Und steht dann da nicht noch was zwischen euch? Dieses Wort Gerechtigkeit. Wir sehen, wie Menschen wehtun. Sei es in den Nachrichten oder im persönlichen Umfeld. Und das, was Menschen einander antun, das kann ja wirklich unfassbar brutal sein. Und als in uns schreit, da ist dieses Unrecht. Und dann sitzen wir vor drei Wochen hier im Gottesdienst und hören von dem Samariter, der seinem Feind hilft. Liebe deinem Nächsten, auch wenn er dir geschadet hat, er dein Feind ist. Ja schon, aber dann muss doch auch irgendwann Gerechtigkeit passieren. Denn sonst wäre ja dein Feind lieben, nichts anderes wie dauernd Unrecht zu schlucken und dem Bösen Raum zum Wirken zu geben. Und der Wunsch nach Gerechtigkeit, nach einem Ausgleich, ist nichts Schlechtes, im Gegenteil. Er ist ein Ausdruck dafür, dass wir nach Gottes Ebenbild gemacht sind. Dem Gott, der gerecht ist, der Gerechtigkeit ist. Und schon kleine Kinder haben dieses ausgeprägte Gerechtigkeitsempfinden. Ich habe seine Sandburg kaputt gemacht, weil er meine kaputt gemacht hat. Und diese Sehnsucht nach wir haben in uns diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und darum funktionieren ja auch ganz viele der Krimis so. Es geschieht ein Unrecht. Und dann kommt der Held, löst den Fall und führt dem Täter seine Bestrafung zu. Und wir feiern das mit. Aber wie passt das? Liebe deinen Feind? Und die Samariter und die Juden waren ja wirklich stark verfeindet. Und diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit zusammen. Und ich glaube, dass wir auf Dauer nur dann unseren Feind, und Feind kann ein ganz großes Wort, aber es kann ein kleiner Konflikt auch sein, nur dann lieben können, wenn wir wissen, dass Gerechtigkeit geschehen wird. Und auch wenn wahrscheinlich nur die wenigsten von uns hier so einen wirklichen Todfeind haben, so gibt es doch bei fast jedem von uns wahrscheinlich eine Person, die uns geschadet hat. Eine Person, bei der etwas zwischen mir und dieser Person steht. Und genau diese Person sollst du lieben, sagt Jesus. Und Liebe äußert sich immer in der Tat. Und darum kommt heute so die Fortsetzung von der letzten Predigt. Und dieses Mal mit einem Text von Paulus aus dem Römerbrief. Und im ersten Teil des Römerbriefes erklärt Paulus ganz ausführlich, was es heißt, dass Gott uns aus Gnade vergeben hat. Und so ab Kapitel 12 beginnt der zweite Teil. Und in diesem zweiten Teil wird Paulus praktisch. Was ist denn diese Antwort auf die Gnade? Wie sieht denn ein Leben als Christ aus, als Leuten, denen vergeben worden ist? Was für einen Christen wichtig und was nicht? Und Paulus startet diesen zweiten Teil mit der Aussage, euer ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Der Glaube an Jesus verändert nicht nur einen Teil im Teilbereich im Leben, sondern das ganze Leben. Und nach dieser Überschrift geht Paulus die verschiedenen Bereiche im Leben durch und dann kommt der heutige Predigttext. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihm, so gib ihm zu trinken. Und wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf dein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Römer 12, 17 bis 21. Vergeben, Frieden halten, Gutes tun. Für Paulus ist klar, jemand, der Jesus, dem Friedensfürst, nachfolgt, der hält auch Frieden. Der hält, um mit Jesus zu sagen, die zweite Wange auch noch hin. Ganz plump gesagt, jeder Christ ein Friedensstifter. Jeder Christ ein Friedensstifter. Und an dieser Stelle möchte ich einen kurzen Einschub machen. Denn das Thema Gerechtigkeit und Frieden, das hat ja noch ein viel weiteres Spektrum als das, was heute in der Predigt ankommt. Und gerade in der heutigen Zeit, einer Zeit, in der in Deutschland und weltweit wieder Juden gejagt werden. Einer Zeit, in der an so vielen Stellen Menschen unter Krieg leiden. Einer Zeit, in der unfassbar grausame Sachen geschehen. Einer Zeit, in der der weltweite Menschenhandel floriert und der Waffenhandel ebenso. Einer Zeit, in der so viele Christen wie noch niemals zuvor verfolgt worden sind. Verfolgt werden. Einer Zeit und. Und wir Christen haben diesen Auftrag, Friedensstifter zu sein, unsere Stimme gegen Ungerechtigkeit zu erheben, helfen, wo wir können, uns hinter und vor Verfolgte und Schwache zu stellen. Auch und besonders dann, wenn es in unserem persönlichen Kontext geschieht. Aber um all das soll es in dieser Predigt heute nicht gehen, so wichtig das auch ist. In der heutigen Predigt soll es um dein Herz gehen und um darum, wie du mit Verletzungen und mit der Sehnsucht nach Gerechtigkeit umgehen kannst. Und dieser Umgang ist so wichtig. Unter anderem auch deshalb, weil selbst dein Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden dich sonst auf Abwege und auch in Ungerechtigkeit und Schuld führen kann. Deinem Feind vergeben, das kann extrem schwer sein. Klar, so kleine Dinge, die können wir vergeben, über die können wir auch mal wegsehen. Aber was, wenn es um mehr geht? Wenn Menschen uns wirklich verletzt haben oder es jeden Tag wieder tun. Und jeder von uns hat seine eigene Geschichte. Und wie gesagt, in ganz vielen dieser Lebensgeschichten gibt es Menschen, die uns irgendwas angetan haben, Schlimmeres, uns wirklich verletzt haben. Seien es ehemalige Partner, Eltern, Lehrer, Kollegen, Chefs, Nachbarn, Freunde, Fremde, Menschen halt. Wie sieht es da mit Vergeben aus? Mit Frieden halten, mit den Nächsten sehen? Was macht diese Aufforderung im Römerbrief und das mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter dann mit dir? Und es deckt sich ja mit dem, was Jesus auch sehr wichtig ist. Und ich bin so dankbar, dass Jesus selbst Mensch war und dass er darum ganz genau weiß, wie sich Verletzungen anfühlen. Und er gibt uns durch Paulus in diesem Predigttext ein paar gute Tipps dafür. Und darum möchte ich den Text so Stück für Stück durchgehen. Mach's mal. Und es ist jetzt mit dem Roten nicht so geworden, wie ich gedacht hatte. Eigentlich ist das, was man jetzt nicht sieht, das Hervorgehebene. Vergeltet niemanden Böses mit Guten, Böses mit Bösem. Ja, man kann es echt kaum lesen. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Und am Schluss des Textes, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist die Aufforderung und darum geht's. Das ist so eine Art Überschrift, die von beiden Seiten den Text einklammert. Und eigentlich müsste das reichen, denn damit ist alles gesagt. Aber so ist Jesus eben nicht, sondern er weiß, wie schwer es ist und gibt uns darum ganz praktische Hilfen an die Hand. Kannst du mal machen? Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Wir sollen mit allen Menschen Frieden haben, nur manchmal ist das halt nicht möglich. Wir bemühen uns noch so sehr und suchen das Gespräch und probieren irgendwas zu machen, aber der andere will nicht. Vielleicht ja auch, weil wir ihn verletzt haben oder uns nicht vergeben kann. Oder einfach nur, weil er keine Lust hat, mit uns im Frieden zu leben. Und Jesus sagt, soweit es an euch ist, soweit es euch möglich ist. Und das ist ganz wichtig, denn sonst können dich manche Beziehungen echt verzweifeln lassen. Und ich habe das Beispiel mit der Kette hier schon mal in der Predigt gebraucht. Aber ich finde es so passend, dass ich es gerne nochmal bringen würde. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Und so eine Kette, die besteht ja aus ganz verschiedenen Kettengliedern. Und die ineinander verbunden sind. Und solange die Kette verbunden ist, solange die Kettenglieder intakt sind, ist die Kette stabil. Übertragen die Beziehung zu deinem Freund, Chef, Arbeitskollegen und so weiter, ist heil. Aber was passiert beim Streit? Die starke Verbindung der Kette löst sich auf, übertragen, und eure beiden Kettenglieder sind offen. Der Streit ist da. Und nun schreibt Paulus, deine Aufgabe ist es nicht, mit aller Gewalt die Beziehung zu retten, sondern deinen Teil der Kette zu schließen. Was der andere macht, das ist seine Verantwortung. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis von Paulus. Wir können nicht mit jedem Menschen in Frieden leben. Das zu denken, wäre Wunschdenken, und an dem können Menschen kaputt gehen. Kaputt gehen, weil sie anfangen, irgendwelche falschen Kompromisse zu machen, ihre ethischen Grundsätze zu verraten, nur um ja diese Beziehung zu retten oder sich selbstständig die Schuld geben. Aber der andere will seine Kette nicht schließen, seine Seite. Und man fängt an, immer wieder sich für alles Mögliche zu entschuldigen, immer und immer wieder. Du kannst und darfst keinen Menschen zum Frieden zwingen. Es bleibt die Entscheidung deines Gegenübers, was er macht. Ist es deine Aufgabe, alles von deiner Seite aus zu tun, dein Kettenglied zu schließen, um die Beziehung zu retten? Um Vergebung zu bitten, wo du wirklich Mist gebaut hast? Und geh das proaktiv an. Jesus sagte mal, wenn du weißt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, du das Gefühl hast, du könntest ihn irgendwie verletzt haben oder da spürst du was, dann geh hin. Warte nicht, bis er den ersten Schritt macht, sondern du darfst hingehen und ihn fragen, du, ich habe den Eindruck, können wir mal reden? Das mag erstmal Überwindung kosten. So totschweigen, sich aus dem Weg gehen, gute Miene zum bösen Spiel machen, ist erstmal vielleicht so verführerisch. Aber es kann so befreiend sein für beide Seiten. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Was, wenn uns jemand wirklich geschadet hat, an Leib, Seele oder Eigentum oder allem zusammen? Dann möchten wir, dass Gerechtigkeit passiert. Wir empfinden ein Unrecht und wollen Ausgleich. Nur das geht meistens schief. Entweder habe ich gar nicht die Möglichkeit, jetzt für mein Recht zur Vergeltung zu schaffen, dann rasen die Gedanken und ich male mir die schlimmsten Sachen aus, was ich mit diesem Typen alles so machen würde, wenn ich könnte. Oder ich verzweifle an der Ungerechtigkeit. Warum kommt diese Person damit jetzt durch? Oder ich habe die Möglichkeit zu vergelten und schieße dabei übers Ziel hinaus, verliere das Maß aus den Augen. Verletzte Menschen. Und die Spirale aus Hass, Zorn und Verletzungen dreht sich immer weiter hoch. Und die Nachrichten und die Familiengerichte sind voll davon. Und darum sagt Gott, rächt euch nicht selbst. Und manchmal kommt es so vor, als ob Christen keine Rechte hätten. Sie sollen halt allen vergeben, sind der Spielball von jedermann, müssen irgendwie damit leben, dass ihnen Unrecht getan wird. Aber das ist nicht das, was hier steht. Sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Was ist das denn? Dem Zorn Gottes Raum geben. Warum ist Gott zornig? Und wie kann man diesem Zorn Raum geben? Warum Zorn Gottes? Woher kommt dieser Zorn? Gottes Zorn ist seine Empörung über die Sünde, seine Verabscheuung des Bösen und allem, was ihm entgegensteht. Sein Unmut darüber und dessen deutliche Äußerung ist es sein leidenschaftlicher Widerstand gegen jeden Willen, der sich ihm widersetzt. Und das schließt natürlich seine Kinder mit ein. Seitdem ich Vater bin, kann ich es nachempfinden. Mal angenommen, irgendwer würde einem meiner Kinder irgendwas Schlimmes antun. Das würde mich als Vater nicht kalt lassen. Wenn sich jemand an einem Kind vergreift, dann bist du zornig. Und dieser Zorn entspringt aus der Liebe, die du als Vater und Mutter zu deinem Kind hast. Und je größer die Liebe zu einer Person ist, desto größer ist der Zorn, wenn dieser Person etwas angetan wird. Das Gegenteil von Zorn ist nicht Liebe, sondern Gleichgültigkeit. Dein himmlischer Vater liebt dich. Und er liebt dich so sehr, dass Jesus für dich gestorben ist. Und Gott sieht dich, schaut dich an schon dein ganzes Leben lang mit den liebenden Augen eines Vaters. Du bist Gottes geliebtes Kind. Was passiert denn, wenn irgendjemand es wagen sollte, sich an diesem geliebten Kind zu vergreifen? Gottes Zorn entspringt unter anderem aus seiner Liebe zu dir. Und ich kenne deine Geschichte nicht. Ich weiß nicht, wer und wann und ob dich irgendjemand verletzt hat, aber Gott kennt sie. Er war dabei und das hat ihn nicht kalt gelassen. Denn er liebt dich. Er liebt dich so sehr. Und er liebt Gerechtigkeit, er ist Gerechtigkeit. Er ist jemand, der sich darum kümmert, dass Gerechtigkeit geschehen wird. Nur lass das ihn machen. Nimm nicht selbst das Gericht in die Hand. Nicht als Privatperson zumindest. Welche Aufgaben der Staat hier hat, das hat Luther in seiner Zwei-Reiche-Lehre gut beschrieben. Aber auch darum soll es heute nicht gehen. Wir werden verletzt und verspüren den Drang, irgendwie zurückschlagen zu wollen. Sei es mit Worten, mit Taten, mit Leuten schneiden oder nur in Gedanken. Üben Selbstjustiz und machen uns dabei selbst schuldig. Schuldig, weil wir erstens übers Ziel hinaus schießen oft. Wir wollen uns rächen und dabei fehlen uns oft die nötigen Hintergrundinformationen oder im juristischen Sprachgebrauch die mildernden Umstände. Wir kennen unsere Entschuldigung, warum wir Mist gebaut haben. Ich war so müde, ich war so sauer, ich war so einsam, ich war der Druck im Büro und alles, was wir so an Gründen vorbringen können. Aber die Hintergründe des anderen, was wirklich in seiner Seele abgegangen ist, das kennen wir oft nicht. Wir sehen nur das, was er uns angetan hat und fordern härteste Bestrafung. Und das manchmal sogar im Gebet. Jesus sagt dazu, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maßstab ihr messt, wird euch zugemessen werden. Matthäus 7,2. Zweitens machen wir uns schuldig, weil wir damit Gott das Gericht aus der Hand nehmen, ihm seinen Job wegnehmen wollen, wir selbst Richter und Henker sein wollen. Und dabei ist er der beste Richter. Und Gottes Zorn über Ungerechtigkeit ist kein impulsiver oder willkürlicher Wutausbruch wie bei uns Menschen manchmal, sondern sein sehr gerechtes Gerichtshandeln. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Aber er selbst wird dabei kein Unrecht begehen. Und drittens machen wir uns schuldig, weil genau genommen misstrauen wir Gott, wenn wir uns selbst rächen. Sind letztlich diese Vertrauensfragen. Vertraue ich Gott, dass ich als sein geliebtes Kind ihm so wertvoll bin, dass es ihn nicht kalt lässt, wenn mir etwas angetan wird? Vertraue ich Gott, dass seine Gerechtigkeit als der Herr des Universums so groß ist, dass er jedes Unrecht sieht und sich darum kümmern wird? Und vertraue ich darauf, dass ich seiner Strafe nichts mehr hinzufügen muss? Gott wird Ungerechtigkeit, Schuld und Sünde bestrafen und er hat zwei Orte dafür. Entweder die Hölle, wenn die betreffende Person nicht an ihn glaubt, oder das Kreuz, wenn die betreffende Person an ihn glaubt. An einem dieser beiden Orte wird spätestens Gott für Gerechtigkeit sorgen. Und wenn du als Privatperson nun da deine eigene Form der Bestrafung hinzufügen willst, dann drückst du damit aus, dass entweder die Hölle zu harmlos oder das Opfer von Jesus am Kreuz zu schwach und nicht groß genug war. Rächt euch nicht selbst. Diese Stelle im Römerbrief ermutigt uns, das zu tun, was auch Jesus getan hat. Petrus schreibt dazu, er, Jesus, hat keine Sünde begangen und keine Lüge kam aus seinem Mund. Er wurde beschimpft, aber er gab nicht zurück. Er litt, aber er drohte nicht mit Vergeltung. Vielmehr übergab er Jesus seine Sache dem gerechten Richter. 1. Petrus 22. Jesus selbst hatte alle Macht, sich selbst zu rächen. Ein Schnipsen und Legionen von Engeln wären gekommen. Aber genau das tat er nicht, sondern er übergab seine Sache dem gerechten Richter. Und der Schreiber des Hebräerbriefes ermutigt uns, auf Jesus zu schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Jesus wusste, dass ihm Gerechtigkeit widerfahren wird. Und er wusste, dass Gott ihn versorgen wird, weit über das Kreuz hinaus. Und darum konnte er beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und mit seinem Tod am Kreuz schuf er für seine Feinde sogar noch die Möglichkeit, doch noch gerecht zu werden, indem er ihre Ungerechtigkeit auf sich nahm. Als Angebot, wenn sie ihn doch irgendwann als Herrn und Gott anerkennen. Und wenn ich diese beiden Punkte weiß, Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Und zweitens, Gott wird mich versorgen, wird sich um mich kümmern, weit über das Leben hinaus und jetzt schon. Dann kann ich diese Entscheidung treffen, nicht selbst irgendwie das Gericht in die Hand nehmen zu wollen, sondern Gott zu vertrauen und genau wie Jesus meine Sache dem gerechten Richter zu übergeben. Gott, mach du das. Und praktisch kann das im Gebet geschehen. Gott, ich möchte jetzt nicht selbst zurückhauen oder nicht selbst, sondern ich vertraue auf deine Gerechtigkeit. Ich bin dein Kind. Ich gebe dir mein Recht in deine Hände. Bitte sorge du für mich. Kümmer du für mich, dass ich nicht untergehe, sondern sei du da. Und wenn das getan ist, dann musst du dich nicht mal selbst rächen. Du kannst sicher sein, dass du zu deinem Recht kommen wirst. Und dieses Wissen kann der erste Schritt zur Heilung sein. Aber diese Heilung, je nachdem, was vorgefallen ist, wird Zeit brauchen. Und diese Zeit gibt dir Gott. Such dir einen Seelsorger und bring diese Entscheidung immer wieder im Gebet zu deinem dich liebenden Vater. Es gab bisher so die Wahl zwischen draufhauen und schlucken. Und nun nimmt sich Gott selbst deiner Sache an. Nee, hier, ja genau. Ich habe selbst nicht mal gesehen jetzt. Vielmehr. Wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Und wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Hunger und Durst, das sind ganz elementare Nöte. Es kann sein, dass dir irgendwann dein Feind in die Hände fällt. Ist ein Umstand, eine Notlage oder eine Beförderung oder sonst irgendwas dir ermöglicht, dich selbst dort zu rächen. Tu es nicht, sondern hilf ihm. Ihm zuliebe, dir zuliebe, aber vor allen Dingen Gott zur Ehre, dem wahren Richter. Und vielleicht kannst du nicht mit jedem Menschen in Frieden leben, aber du kannst deinen Teil der Kette schließen, weil du weißt, dass du diesen himmlischen Vater hast, der dich im Blick hat und der für dich streitet. Du musst es nicht selbst tun, sondern du darfst anfangen zu lieben. Amen.